so kurz zur Einstimmung. Wenn wir das erste Evangelium lesen, dann haben wir so in den ersten vier Kapiteln die ganzen gängigen Anfangsdinge, die Geburt Jesu, Johannes der Täufer. Und dann kommt im Johannesevangelium im Kapitel 5 bis 7 die bekannte Bergpredigt, eine Lehreinheit Jesu. Und dann haben wir im Kapitel 8 bis 9 eine Reihe, eine Beschreibung von Begegnungen, von Wundern, die Jesus getan hat. Und am Ende von Kapitel 9, und das wird uns nachher in der Predigt beschäftigen, dort nimmt Jesus seine Schüler, seine Jünger mit hinein in sein Rettungsprojekt. Aber als ich in der Vorbereitung diesen Textzusammenhang gelesen habe, dass Jesus vielen Menschen begegnet, viele Wunder tut, viele heilt, da ist mir neu aufgefallen, bei all diesen Aktivitäten, Jesus sieht Menschen. Jesus zieht nicht einfach ein Programm durch, Jesus sieht Menschen, und das kommt auch schon in dem Text, den ich jetzt lese, zum Ausdruck. Matthäus 9, Vers 18 bis 26. Als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam einer von den Vorstehern der Gemeinde, fiel vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben. Aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran, berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sprach bei sich selbst: Könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volkes, sprach er: Geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein, ergriff sie bei der Hand. Da stand das Mädchen auf, und diese Kunde erscholl durch dieses ganze Land. Vor der Predigt: Jesus sieht Menschen. Er hat diesen Vorsteher gesehen in seiner Not. Und dann war nicht Stress alles, die Spannung auf das, was jetzt zu tun ist, ob das am Ende auch alles klappen wird. Nein, Jesus sieht auch diese Frau, die ihn in ihrer Verzweiflung, vielleicht auch in ihrer Hoffnung, in ihrer letzten Hoffnung anrührt, hofft, nicht bemerkt zu werden. Und Jesus sieht sie. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Es geht uns ja manchmal so, dass wir den Eindruck haben, keiner sieht mich. Keiner nimmt wahr, wie mir es geht. Jeder hat genug mit sich selber zu tun. Jesus sieht Menschen. Ich lese uns einen Text, der etwas später im Abschluss des 9. Kapitels des Matthäus-Evangeliums beginnt, bis Kapitel 10, Vers 10. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber, kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Gott sieht Menschen, Jesus sieht Menschen. Dieser Text, der gerade an diesem Übergang ist, wo Jesus sein Programm abzieht, sein Programm zur Rettung verlorener Menschen, und dann anfängt, seine Schüler mit hineinzunehmen in dieses Projekt, da befinden wir uns. Und Matthäus erzählt uns zunächst einmal, Jesus ist unterwegs, er lehrt, er predigt und er tut kund, er zeigt, er demonstriert, dass er der Messias ist. Das steckt letztlich hinter den Wundern, hinter den Heilungen. Das ist etwas, was Israel von den Propheten her ganz stark verknüpft mit der Person, die verheißen ist, dem Messias. Dann wird Gott etwas kundtun, etwas zeigen davon, dass wir uns nicht damit abfinden müssen, dass in dieser Welt der Wurm drin ist. Dass da vieles eben nicht funktioniert, sondern dass Gott rettet, dass Gott heilt, nicht nur im Prinzip, nicht nur in guter Absicht, sondern ganz konkret, ganz real. Das macht Jesus. Und dann sieht er die Menge, die sich davon beeindrucken lässt, die das spannend findet, die gespannt ist, wo führt das hin? Was passiert da? Jesus, so schreibt Matthäus, als er die Scharen von Menschen, als er die Volksmenge sah, ergriff ihn tiefes Mitleid. Das zeigt uns, wenn Jesus hinguckt, wenn Jesus die Menschen sieht, dann nimmt er sie wahr. Er sieht nicht nur eine graue, beeindruckende Masse vor sich und lässt sich davon stimulieren, noch mehr zu machen, die Stimmung noch anzuheizen. Nein, Jesus sieht die Menschen und es ergreift ihn tiefes Mitleid. Jesus bleibt nicht cool, wenn er die Menschen sieht. Jesus ergreift tiefes Mitleid. Er lässt das an sich ran. Und wenn man das im Text nachvollzieht, in dem griechischen Text, der hier steht, wo hier das Mitleid, das tiefe Mitleid steht, da steht ein Wort, das eigentlich Eingeweide bedeutet. Also man könnte vielleicht auch übersetzen, wenn Jesus hinguckt, wenn Jesus die Menschen sieht, dann dreht's ihm die Innereien rum. So massiv berührt ihn das. Und in dieser Beobachtung, in diesem, das, was er sieht, an sich heranlassen, dort hat Jesus ein Bild. Dort kleidet das Matthäus in ein Bild, wenn er sagt, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wie Matthäus uns das erzählt, wird uns deutlich, sowohl Matthäus als der Autor dieses Evangeliums als auch Jesus selbst sind tief verwurzelt in dem, was Gott schon über lange Zeit über sein Volk hat sagen lassen. Schafe, das war ein verbreitetes Bild für die Menschen im Reich Gottes, für Israel. Und wenn wir nachlesen, im 4. Buch Mose, im 27. Kapitel, dort erzählt Gott dem Mose zum ersten Mal, du Mose, du kannst jetzt da hochgehen, kannst mal Urlaub machen und eine Bergwanderung machen. Und du gehst da hoch auf den Gipfel und guckst mal darüber und guckst dir das verheißene Land an. Aber du wirst nur gucken. Du wirst da nicht rüberkommen. Und als Mose das zum ersten Mal hört, wächst in ihm eine Sorge. Und er bringt das Gott gegenüber zum Ausdruck und sagt, Gott, bitte sorg dafür, dass dieses Volk einen Führer hat, der wie ein Hirte für sie ist. Wir haben vielleicht Psalm 23 vor Augen, der sie zum frischen Wasser führt, auf grüne Weide führt, dass sie eben nicht Schafe sind, die hilflos und zerstreut sind, weil sie keinen Hirten haben. Das war Moses Sorge. Damals, als Gott ihm zeigt, Mose, es wird eine Geschichte Israels ohne dich geben. Dann wird Mose das wichtig, Gott, einen Hirten für dieses Volk. Und was Jesus an dieser Masse, die er sieht, wahrnimmt, schiefgelaufen. Eine Herde von Schafen, die nicht gehütet ist, nicht versorgt ist. Sicher, imponierende Menge. Aber wenn man hinguckt, Schafe, die nicht versorgt sind, zerstreut, müde, dem Tod preisgegeben. Das sieht Jesus, wenn er diese Menge sieht. Und jetzt gibt es diesen Blickwechsel. Da sieht Jesus diese Menge und in seiner Analyse, die nicht einfach so coole wissenschaftliche, statistische Analyse ist, einfach so mal eine Studie machen, was können wir denn über diese Menge sagen? Nein, wir haben gesehen, Jesus lässt das an sich heran und verdeutlicht das in diesem Bild für sich selber. Und jetzt wendet er den Blick und redet zu seinen Jüngern. Und ich halte das für hochspannend, was hier passiert. Jetzt wechselt Jesus, der eben für sein Verständnis dieser Masse, die da vor ihm ist, dieses Bild hatte, zerstreute Schafe, ohne Hirte. Wenn er den Blick wendet und jetzt zu seinen Jüngern redet, dann hat er ein anderes Bild. Er erzählt seinen Jüngern nichts von diesen zerstreuten Schafen. Seinen Jüngern sagt er, die Ernte ist groß. Doch es sind nur wenige Arbeiter da. Dieses Bild, das Jesus hat, hat eher einen analytischen Charakter. Er sieht den Zustand der Menschen. Hat Mitleid mit ihnen. Und jetzt, wo er anfängt, seine Nachfolger, seine Schüler mit ins Boot zu holen, sie zu motivieren, mitzumachen bei diesem Projekt, dann sagt er ihnen, es ist eine gewaltige Aufgabe, eine Riesenernte, schaut's euch an. Ohne Mähdrescher, die vielleicht sogar mit GPS alleine über die Felder fahren und pro Tag unglaubliche Mengen abmähen, nein. Das sagt Jesus zu Zeiten, wo die Menschen mit einer kleinen Handsichel durch die Felder gehen und wo das, was ein Mensch bewältigen kann, überschaubar ist, sagt Jesus, unglaublich viel zu tun. Unglaublich viel. Und fast keine Leute da. Und jetzt könnte man sagen, na ja klar, selbstverständlich. Der unausgesprochene Appell ist, die nicht vorhandenen Ärmel hochkrempeln und los. Es tut gut, langsam und gründlich zu lesen. Jesus sagt das nicht. Was Jesus sagt ist, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Der Auftrag, den Jesus hat für seine Schüler, für seine Nachfolger, ist nicht, nun entwickelt mal endlich, setzt mal alle eure Energie frei. Jetzt macht mal. Das Erste, was Jesus macht, ist, dass er seinen Jüngern deutlich macht, diese Ernte gehört Gott. Er ist der Herr der Ernte. Und der erste Job, die erste Aufgabe, die Jesus seinen Jüngern gibt, ist, bittet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Könnte es sein, dass ich in meinem Bemühen, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen, einfach nur so oft meinen eigenen Vorstellungen, den gängigen Erwartungen, den üblichen Mustern folge und manchmal wieder lernen muss, zuzuhören? Die Ernte ist groß, doch nur wenige Arbeiter sind da. Für Jesus ist das nicht der Start für die Depression. Und auch nicht der Start, jetzt große Motivationsreden zu halten, sondern ganz nüchtern seinen Jüngern zu sagen, es gibt ein Missverhältnis. Unübersehbar große Aufgaben. Bittet, bittet. Jakobus schreibt später einmal den Gemeinden, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und habt nicht, weil ihr übel bittet. Weil ihr einfach nur nach euren Gelüsten, nach euren Wünschen, nach euren Vorstellungen bittet. Jesus sagt hier sehr konzentriert, sehr knapp, wie das gehen soll, wie er sich das vorstellt. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. So beginnt Jesus seine Schüler mit ins Boot zu holen, zu sagen, wir brauchen mehr, die weitersagen, das Reich Gottes ist da. Aber er tut das auf diese Weise. Ich denke, hier haben wir zwei Dinge, schon in diesen wenigen Versen, dass wir wieder neu uns zeigen lassen können, Jesus sieht. Jesus sieht diese Masse, Jesus sieht dich und mich. Und Jesus, wenn er sieht, er lässt das an sich ran. Das macht Jesus was aus. Das berührt ihn, das dreht ihm die Eingeweide rum. Wenn es dir nicht gut geht heute Morgen, wenn du heute Morgen Last mit dir rumträgst, es ist nicht wahr, dass dich keiner sieht. Es stimmt nicht. Jesus sieht dich und es berührt ihn. Er lässt das an sich ran. Und auch das andere, Jesus will dich unabhängig von dem, wie voll dein Akku gefühlt ist. Er will dich dabei haben. Er will, dass du mitmachst. Er will dich einladen. Aber sein Wunsch ist, dass das Erste, was du tun sollst, einfach nur mitmachen. Bittest. Vielleicht ist dir in den vergangenen Wochen auch hier in der Gemeinde manches aufgefallen, wo du denkst, müsste man alles anders machen. Einladung Jesu, mach mit. Aber nicht indem du alles anders machst, besser machst. Komm mit und bitte mit. Bitte den Herrn der Ernte. Wenn man diesen Gedanken hat, ich habe das vorher sehr wohl gehört mit den 15 Minuten, deshalb mache ich jetzt ganz, ganz kurz. Ich finde das auch interessant, dass Matthäus uns an dieser Stelle jetzt die 12 Jünger aufführt, namentlich. Jesus sieht jeden Einzelnen, er sieht nicht einfach, da habe ich 12 Jünger, so ein mittelprächtiges Team. Nein, jeden Einzelnen sieht er. Klammer, da ist ein Judas dabei, der überhaupt nichts taugt. Den sieht Jesus, sieht ihn. Ich möchte nur noch auf einen Aspekt deutlich machen. Wenn Jesus dann seine Jünger in Kapitel 10 noch einmal konkret mit hineinnimmt, dann ist es auffällig, dass er zunächst sagt, geht, verkündigt, das Himmelreich Gottes ist da, die Rettung ist da. Dann lädt er seine Jünger ein und sagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Damit sagt er, auch wenn man dazu jetzt vieles meinen könnte und nachdenken könnte. Damit sagt er ganz schlicht, ihr, wenn ihr auftretet, dann tut ihr das in meiner Rettungsvollmacht. Tote auferwecken könnt ihr, nicht vergesst's. Dämonen austreiben. Aber wenn ihr in meinem Projekt dabei seid, dann verkündigt die Rettungsbotschaft Gottes. Und seid euch bewusst, ihr seid unterwegs in meiner Vollmacht. Und das sagt Jesus auch ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium noch einmal. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und dann sagt er ganz viele Dinge, die wir lassen sollen. Ich weiß nicht, wie weit Ihre Urlaubsplanungen sind. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon eingepackt habt. Aber hier sagt Jesus, steckt euch kein Gold, kein Silber, kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Wenn Jesus seine Leute schickt, dann gibt er ihnen zuerst ein Abrüstungsprogramm mit auf den Weg. Lasst das. Ist euch das auch schon mal so gegangen, dass wir manche Dinge nicht machen, weil wir schon in der Organisation, in der Vorbereitung überfordert waren? Weil wir irgendwann gemerkt haben, es ist zu groß, zu kompliziert. Jesus sagt, lass es daheim. Lass es. Und dann sagt er einfach, wer bei mir mitarbeitet, der Arbeiter ist, verdient sich seinen Lebensunterhalt. Der verdient ihn. Und damit macht Jesus deutlich, wenn Gott der Herr der Ernte ist, der hat das Vesper schon vorbereitet. Müsst ihr nicht mitnehmen. Wenn die Kinder gestern im Stadtgarten waren, dann haben die nicht ihr Essen vorbereitet. Die haben sich darauf verlassen, dass wenn hier Action-Samstag ist, dass es da Leute gibt, die sie versorgen. Und sie haben recht gehalten. Wir haben das vorher gesehen, im Stadtgarten wunderbar versorgt worden. Wenn das schon wir schaffen, wie viel mehr wird Gott, der Chef der Ernte, dafür sorgen, dass die Leute, die bei ihm arbeiten, in seiner Ernte arbeiten, dass die versorgt sind. Ich wünsche uns, dass wir das neu sehen. Gott sieht uns. Gott sieht mich. Und wenn er mich sieht, dann bedeutet das auch, er lädt mich ein. Gott macht nicht nur Show zum Zugucken. Gott sagt, komm mit, komm, mach mit, lass dich einladen, komm mit. Aber hör gut zu. Das Erste, was du tun darfst, ist bitten. Einfach nur mitbitten. Und dann darauf vertrauen, dass der Chef das Vesper vorbereitet hat. Amen.